Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Unverzichtbar, aber auch unberechenbar. So beschrieb jüngst die Zeitschrift Internationale Politik die Türkei. Das Land, oft als Brücke zwischen Europa und Asien bezeichnet, ist ein Schlüsselakteur im Nahen Osten. Es ist NATO-Mitglied und wichtiger Partner der EU. Gleichzeitig verfolgt die Türkei eine selbstbewusste und eigenständige Außenpolitik, die manch einen im Westen verstört. Sie hat in den letzten Jahren ihren Einfluss von Syrien bis Libyen, von Afrika bis in den Kaukasus ausgeweitet. Was aber sind die zentralen Linien der türkischen Außenpolitik? Mit welchen Mitteln versucht die Türkei, ihre Interessen durchzusetzen? Und wie erfolgreich ist sie dabei? All das wollen wir heute mit unserer Expertin Elinor Zaino besprechen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Büroleiterin der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ankara. Wir blicken mit ihr auf die zentralen außenpolitischen Ambitionen der Türkei und die Gründe für ihre große Bedeutung. Wir schauen auf die türkische Rolle im Syrienkrieg und wir fragen, ob der jahrzehntelange Konflikt mit den Kurden vor einem Wendepunkt steht. Jetzt, wo ihr Anführer Abdullah Öcalan zur Auflösung der PKK aufgerufen hat, die unter anderem in Deutschland als Terrororganisation eingestuft wird. Mein Name ist Rama Taşköprüren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo Spotlight. Hallo Elinor, herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Hallo, vielen Dank.
Wie immer starten wir mit einer kleinen Aufwärmrunde. Ich gebe dir Teilsätze vor, die du vervollständigst, okay?
Gut, alles klar.
Wenn ich an die Türkei denke, dann?
Dann bin ich in einem unglaublich spannenden Land, in einer sehr spannenden Region. Die Türkei ist an drei Kontinenten gelegen und in einer sehr, sehr dynamischen Region.
Wer die türkische Außenpolitik verstehen will, der?
Der muss sich vor allem mit der türkischen Geschichte befassen und auch mit dem Osmanischen Reich und dann mit dem Unabhängigkeitskrieg, auch mit Atatürk, dem Gründer der Republik, um zu verstehen, was eigentlich so die türkische Seele ausmacht.
Der außenpolitische Kurs der Türkei ist geprägt von...
Zum einen von dem Wunsch, wieder eine regionale Rolle in der Welt zu spielen. Man sieht sich als Brücke, man sieht sich als Vermittler, aber vor allem natürlich auch als aufstrebende Regionalmacht.
Elinor, ich habe es bereits in der Einleitung erwähnt. Die Türkei gilt vielen als Schlüsselakteur in einer fragilen Region. Was macht sie zu einem so zentralen geopolitischen Spieler?
Die Türkei hat in den letzten 20 Jahren einfach enorm an internationaler Präsenz gewonnen und hat sich sehr aktiv immer mehr in die regionale, aber auch in die internationale Politik eingemischt und ist heute eigentlich ein wirklich bedeutender regionalpolitischer Player geworden. In ganz verschiedenen, unterschiedlichen Konflikten, sei es jetzt in Syrien nach dem Bürgerkrieg, auch in der Vermittlung zwischen Russland und Ukraine, aber auch in vielen anderen Konflikten oder anderen Regionen in Afrika, sei es zum Beispiel in Somalia.
Was sind denn die außenpolitischen Kerninteressen der Türkei und haben die sich in den letzten Jahren verändert?
Also ein ganz wesentliches Kerninteresse oder Kernelement der Außenpolitik ist zum einen strategische Autonomie. Und die hat man auch in den letzten Jahren oder 10 Jahren schon bereits begonnen, autonomer zu werden. Also beispielsweise in der Rüstungs- und Verteidigungspolitik. Und man möchte quasi weniger verwundbar werden gegenüber anderen Blöcken, anderen Mächten und hält sich so ein bisschen auch die Optionen offen in verschiedene politische Lager und Blöcke hinein. Also einerseits ist die Türkei natürlich eins der NATO-Mitglieder, eins der frühen NATO-Mitglieder. Das ist ein ganz wichtiger Pfeiler. Aber man hat eben auch die Kanäle offen in andere Lager, beispielsweise in das BRICS-Staatenbündnis oder auch in ganz andere nicht-westliche Bündnisse.
Du hast ja jetzt bereits Aktivitäten der Türkei in Afrika beispielsweise erwähnt. Wie setzt die Türkei denn ihre Interessen international durch? Also welche Rolle spielt dabei eben die Entwicklungspolitik, die Diplomatie und das Militär?
Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Zum einen versucht die Türkei über Softpower wirklich auch Einfluss zu gewinnen. Und hier spielt die Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe eine ganz, ganz wesentliche Rolle in der türkischen, im türkischen Außenhandel. Und da hat die Türkei auch gerade in Afrika in den letzten 20 Jahren unglaublich viele Beziehungen aufgebaut, auch eine Präsenz in Afrika, also nicht nur innerhalb der klassischen Entwicklungszusammenarbeit, sondern auch im Bereich von Bildung, von Stipendien, Kulturförderung, aber auch gemischt mit einer Rüstungspolitik und mit Verteidigungsabkommen mit vielen afrikanischen Staaten. Und ein weiterer Pfeiler ist da auch die Außenwirtschaftsförderung. Also man möchte auch versuchen, türkische Unternehmen in der Region, in Afrika auch sozusagen zu etablieren und Absatzmärkte zu schaffen.
Vor allem Länder wie Somalia oder Libyen, da ist ja Ankara eben besonders aktiv, wie du bereits erwähnt hast, durch Infrastrukturprojekte, humanitäre Hilfe, aber eben auch militärische Kooperationen. Was denkst du, was sind denn die langfristigen Ziele, die Ankara dort verfolgt?
Also die Ziele sind unterschiedlich. Man versucht mehrere Ziele auf einmal zu erreichen. Also Außenwirtschaftsförderung ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also man möchte wirklich für die türkische Wirtschaft, für türkische Unternehmen Absatzmärkte schaffen. Gleichzeitig möchte man sich auch positionieren, also auch geopolitisch Kontakte knüpfen. Beispielsweise Somalia ist am Horn von Afrika sehr geostrategisch gelegen. Und da ist es auch für die Türkei von Vorteil, enge Beziehungen zur somalischen Regierung zu haben, eine Militärbasis dort zu haben. Also es ist auch die größte militärische Auslandsbasis der Türkei, die ist in Mogadischu. Also da fließen geopolitische, wirtschaftspolitische Interessen ineinander.
Lass uns nun einen Exkurs wagen und in die Türkei selbst schauen. Vor wenigen Tagen sorgte eine Entwicklung dort, auch in deutschen Medien, für große Aufmerksamkeit. Abdullah Öcalan, der inhaftierte Führer der PKK, einer militanten Organisation, die seit den 1980er Jahren gegen den türkischen Staat und für einen unabhängigen kurdischen Staat kämpft, rief Ende Februar zur Auflösung der PKK auf. Viele verbinden damit ja die Hoffnung auf eine Beilegung des türkisch-kurdischen Konflikts. Für wie bedeutend hältst du die Entwicklung auch mit Blick auf die Rolle der Türkei in der Region?
Also der Vorstoß vom PKK-Führer Öcalan ist auf jeden Fall eine ganz neue Dynamik, die wir hier erleben. Und angestoßen wurde das eigentlich durch den ultranationalistischen Parteiführer Bahçeli, Teil der Regierung auch, der quasi in Aussicht gestellt hatte, dass man einen neuen Prozess mit der PKK anstrebt. Also wenn Öcalan quasi die PKK aufruft, sich aufzulösen, dass man ihm dann in Aussicht stellt, ja quasi nicht unbedingt auf freien Fuß zu kommen, aber dass man ihn teilweise rehabilitieren kann und einen neuen Prozess mit den Kurden anstößt. Und das Ganze ist eine unglaublich neue Entwicklung, die auch für viele überraschend kam, obwohl das natürlich monatelang im Voraus vermittelt worden ist. Aber das Ganze wirkt sich jetzt natürlich auch aus auf das Nachbarland in Syrien, wo auch kurdische Kräfte, PKK-Kräfte jetzt versuchen, ein neues Abkommen mit der aktuellen neuen syrischen Interimsregierung zu finden. Und da wird sich noch vieles draus entwickeln und es ist aktuell noch nicht absehbar, in welche Richtung das geht. Aber man ist zumindest hier in der Türkei optimistisch, dass es in eine wirklich gute Richtung nach so vielen Jahren Konflikt gehen kann.
Du hast ja bereits Syrien angesprochen. Dort ereignet sich eine weitere aktuell wichtige Entwicklung. Die Türkei ist seit Jahren ein wichtiger externer Akteur im syrischen Konflikt und Unterstützer der Anti-Assad-Kräfte. Assad ist nun gestürzt, die Lage in Syrien allerdings weiter sehr fragil und unvorhersehbar. Wie blickt Ankara auf die aktuelle Lage in Syrien nach Assads Sturz?
Ja, also man muss zum einen verstehen, die Türkei ist einer der wichtigsten Player aktuell in Syrien, weil die Türkei lange eine der wesentlichen syrischen Oppositionsgruppen unterstützt hat. Und auch die jetzige Interimsregierung, also die HTS-geführte Regierung, auch quasi indirekt unterstützt hat. Die HTS, also Hayat Tahrir al-Sham, war eine islamistische Rebellengruppe in Syrien, die aus Al-Qaida und der Al-Qaida-Nusra-Front entstanden ist und von der Türkei indirekt unterstützt worden ist. Sie gilt in der Türkei wie auch andernorts als Terrorgruppe. Aber seit der Machtübernahme in Syrien haben jetzt alle Staaten auch mit dieser Gruppe Kontakt aufgenommen und erkennt zumindest aktuell den Präsidenten al-Sharra als neuen Interimspräsidenten an. Also für die Türkei war der Machtwechsel in Syrien eine unglaublich große Gelegenheit. Man sieht sich hier auf der richtigen Seite der Geschichte. Und jetzt geht es eben darum zu gucken, dass auch die türkischen Interessen in Zukunft berücksichtigt werden. Und da kommt die Kurdenproblematik auch wieder rein. Also die kurdischen Kräfte haben ungefähr ein Drittel des Landes unter ihrer Kontrolle. Gerade auch die öl- und gasreichen Gebiete. Und die Türkei hat kein Interesse daran, dass hier ein autonomer kurdischer Staat in Syrien entsteht. Man vertritt die These einer syrischen Einheit, einer territorialen Integrität von Syrien. Und man möchte, dass sich die kurdischen Kräfte, die militanten, bewaffneten Gruppen, sich unter die syrische Armee einfügen und integrieren. Und das war eben jetzt auch das Abkommen, was die YPG-Kräfte, die kurdischen Kräfte, mit der syrischen Interimsregierung ausgehandelt haben. Das wird von der Türkei sehr begrüßt. Und jetzt muss man eben auch gucken, funktioniert das? Man hat eine 9-monatige Frist gegeben, um zu gucken, ob die Integration klappt und ob auch die Gebiete dann quasi auch wirklich an die syrische Autorität, an die Zentralregierung auch übergeben werden, also auch strategische Infrastruktur, Flughäfen, Militärcamps etc. Und ja, da ist die Türkei natürlich positiv gestimmt und optimistisch, dass das in ihrem Sinne auch abläuft.
Würde sich die Türkei denn eine Zusammenarbeit mit der EU beim Thema Syrien wünschen oder setzt sich hier auf einen Alleingang? Also was ist da die langfristige Strategie der Türkei in Syrien?
Also ich höre immer wieder von türkischen Institutionen und türkischen Gesprächspartnern, dass man sich eigentlich mehr Kooperation und Zusammenarbeit mit europäischen Staaten wünscht. Nicht nur in Syrien, aber auch in anderen Ländern. Oftmals wird auch Afrika genannt. Man sieht hier natürlich das Potenzial, dass man gemeinsam vielleicht auch den Wiederaufbau in Syrien bewerkstelligen kann. Hier braucht man auch natürlich sehr viel finanzielle Ressourcen. Gerade auch jetzt, wo USAID mit der Trump-Administration sehr viel Gelder quasi verloren hat und man muss jetzt sehr viel auffangen. Und die Türkei kann das eben allein nicht stemmen und hofft natürlich auch auf europäische Gelder und Mittel. Also einen Alleingang strebt die Türkei nicht an, aber natürlich hat sie auch spezifisch türkische Interessen, die sich vielleicht dann auch nicht immer komplett mit den europäischen decken. Aber insgesamt kann man schon sagen, hat man schon eine sehr große Interessenskonvergenz, was Syrien angeht.
Du hast jetzt eben schon das Thema Trump und die Zukunft der NATO angesprochen. Lass uns nun einmal auf das Thema schauen, das in Deutschland und der EU gerade in außenpolitischen Kreisen für große Unruhe sorgt. Die Aktionen Donald Trumps und seiner Administration. Angesichts eines möglichen US-Rückzugs aus Europa wächst in der EU ja die Sorge um die Zukunft der NATO. Wie blickt man in der Türkei, die ja selbst Mitglied der NATO ist, auf diese Entwicklung?
Also die Türkei, was sie aktuell macht, gerade was den nach dem transatlantischen Riss zwischen Trump und Europa, die Türkei bietet sich jetzt sehr verstärkt als neuen Sicherheits- und Verteidigungspartner für Europa an, für die Europäische Union an. Und man hört hier quasi fast täglich von der türkischen Regierungsseite Aufrufe an Europa, dass man die Türkei integrieren sollte, dass die Türkei ein Mehrwert für die europäische Sicherheit ist. Man möchte auch wieder den EU-Beitrittsprozess wieder aufnehmen. Zumindest fordert man das. Also insgesamt sieht die Türkei, dass sie aktuell im Aufwind ist und eine deutlich strategisch wichtigere Rolle für Europa, auch für den Schutz und für die Sicherheit Europas spielen kann.
Elinor, da würde ich noch mal nachhaken. Für wie realistisch hältst du denn, dass die EU-Beitrittsdiskussionen jetzt noch mal aufgerollt werden?
Also im Moment sehe ich keine Anzeichen, dass man noch mal ein neues EU-Kapitel im Prozess öffnen wird zeitnah. Da bin ich realistisch, das sehe ich nicht. Aber für Europa, für die EU wäre es natürlich wichtig, dass man den Faden nicht abreißen lässt und dass man auch erstmal guckt, wo kommt man auf einen Nenner. Also es gibt andere Bereiche, wo man auf jeden Fall die Kooperation und auch die Integration verstärken kann. Beispielsweise die Modernisierung der Zollunion mit der Türkei. Das wäre ein wichtiges Thema, das auch Jahre dauern wird, bis der Prozess, wenn er überhaupt geöffnet wird, dann auch abgeschlossen werden kann. Da gibt es, glaube ich, viele, viele Themen und viele andere Dinge, die man der Türkei anbieten kann. Und ein anderes wesentliches Element, was die Türkei hier auch immer fordert, ist eine verstärkte Rüstungskooperation. Also die Türkei möchte gerne ihre Luftwaffe vor allem, aber auch insgesamt ihr Militär modernisieren, hofft natürlich auf den Verkauf von Eurofighters. Da hatte Olaf Scholz, der Bundeskanzler, im Dezember schon grünes Licht gegeben. Also die Türkei hofft auf eine verstärkte Zusammenarbeit und ich denke, man kann vieles anbieten, auch jenseits eines wieder aufgenommenen Beitrittsprozesses.
Aber die Türkei verfolgt ja in vielen Fragen auch eine eigenständige Außenpolitik, die nicht immer mit den Interessen ihrer NATO-Partner übereinstimmt. In Europa sieht man die türkische Außenpolitik oft kritisch, aber man ist auch bemüht, Ankara nicht zu verprellen. Warum ist die Türkei für Europa und die NATO so strategisch wichtig?
Also die Türkei ist für uns unglaublich wichtig, weil sie eben so eine Art Brücke bilden kann. Also sie hat eben auch zu entweder schwierigen Ländern oder auch Konfliktparteien hat sie teilweise die Kontakte, die wir dann nicht mehr haben. Also sie hatte beispielsweise immer auch sowohl zur Ukraine als auch zu Russland Beziehungen gepflegt und bietet sich hier als Vermittler an. Am Anfang ist die Türkei dafür kritisiert worden, eben auch, dass sie weiterhin eine sehr enge Energiepartnerschaft mit Russland hat und sich auch an den Sanktionen gegen Russland nicht beteiligt hat. Heute sieht man eigentlich auch, dass die Türkei eine konstruktive Rolle eben als Vermittler spielen kann. Und das sieht man einmal mit Blick auf Ukraine und Russland, aber auch zu anderen Ländern. Damals war es zum Beispiel auch Afghanistan, wo die Türkei deutlich mehr Kontakte hatte zur Taliban-Bewegung. Und auch jetzt in Syrien hat die Türkei ganz andere Kontakte, als wir haben. Und da ist, denke ich, die Türkei für uns vielleicht auch teilweise wichtig als Kontaktanbahner, Vermittler und Brückenbauer.
Du hast ja jetzt eben auch schon die Rolle der Türkei mit Blick auf die Ukraine angeschnitten. Wo steht die Türkei denn aktuell in dem Dreieck Ukraine, Russland, USA? Und wie schaut sie auf die jüngsten Stellungnahmen des US-Präsidenten zum Thema Ukraine?
Also der Staatspräsident Erdogan hatte immer stark gefordert, dass man eine friedliche Verhandlungslösung braucht und hatte sich gleichzeitig auch als Vermittler angeboten. Jetzt nochmal, wo quasi Präsident Trump den ukrainischen Präsidenten Zelensky so stark in die Ecke gedrängt hat und fast schon versucht zu erpressen, da hat man ganz stark auch wieder hier gemerkt, dass die Türkei ganz klar darauf drängt, dass man eine faire Verhandlungslösung braucht, also dass beide Parteien am Tisch sitzen müssen, dass man nicht über die Ukraine hinweg verhandeln darf. Und das, was die Türkei auch schon immer sagt, ist, sie verlangt quasi die territoriale Souveränität der Ukraine. Sie erkennt auch nicht die Krim-Annexion durch Russland an. Also da möchte die Türkei wirklich auch eine Gegenbalance zu Russland haben. Und da ist die Ukraine als unabhängiger Staat wichtig für die Türkei.
Elinor, eine letzte Frage an dich. Was sagst du? Wie sollten Deutschland und die EU mit einem nicht unkomplizierten Partner wie der Türkei umgehen?
Ich glaube, man braucht ein wenig mehr Pragmatismus im Umgang mit der Türkei. Aber das ist auch der aktuelle Trend. Also man hatte gerade auch nach dem Putschversuch nach 2016, waren die Beziehungen schwieriger geworden. Man hatte auch eine sehr starke wertegeleitete Außenpolitik gegenüber der Türkei. Und in den letzten Jahren sieht man doch einen deutlich stärkeren Pragmatismus im Umgang mit der Türkei. Man guckt mehr auf gemeinsame Interessen. Das sind Sicherheitsinteressen, beispielsweise auch beim Thema Migration, aber jetzt eben auch Sicherheit und Verteidigung, Regionalpolitik. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der beste Umgang, denn man wird nicht immer bei allen Fragen auf einen Nenner kommen. Und da den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen, ist, denke ich, wichtig im Umgang mit der Türkei.
Elinor, danke für deine Einschätzungen.
Vielen Dank, gerne.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.